Das Ergebnis ist eindeutig. 389 Abgeordnete sind dafür, 206 sind dagegen, 32 haben sich enthalten. Damit hat das EU-Parlament sich gestern für eine Verschärfung der Asylpolitik ausgesprochen. Damit ist der erste Schritt getan und der Plan geht jetzt weiter auf dem Weg durch die EU-Institutionen. Diese Abstimmung ist auch deswegen interessant, weil damit die sogenannte von der Leyen-Mehrheit gekippt wurde. Häufig stimmt die konservative EVP mit den Sozialdemokraten und den Liberalen. In diesem Fall konnten die drei aber keine Einigung erzielen und darum haben sich die Konservativen der EVP in diesem Punkt eine neue Mehrheit gesucht. Dabei gab es dann auch eine Koordination oder vielleicht sogar eine Zusammenarbeit mit der deutschen AfD. Die feiert darum das Bröckeln der Brandmauer. Wir begrüßen die AfD-EU-Abgeordnete Mary Kahn. Sie ist innenpolitische Sprecherin der AfD-Delegation im EU-Parlament. Herzlich willkommen.
Ich grüße Sie und vielen Dank für die Einladung.
Wir schauen jetzt auf diese mögliche Asylreform, die da jetzt kommen soll. Also, es geht vor allem um den Umgang mit ausreisepflichtigen Ausländern. Wer fällt darunter?
Genau wie Sie es gerade schon erwähnt haben, es zielt auf ausreisepflichtige, also auf illegale Migranten und all diejenigen, die auch jetzt nicht mehr geduldet sind, sondern wo durch alle Hürden sozusagen gegangen worden ist. Darauf zielt letztendlich diese Rückführungsverordnung.
Gibt es Schätzungen zu der Zahl der Betroffenen? Wie viele könnten das sein?
Es gibt Schätzungen aktuell von 200.000 Ausreisepflichtigen in Deutschland. Aber auch die Nummern, die schwanken ja auch extrem, weil auch viele untertauchen. Die Dunkelziffer ist natürlich enorm und weil einige ja natürlich auch noch im Verfahren sind.
Sie haben da gerade einen interessanten Punkt angesprochen. Sie sprachen von nicht mehr Geduldeten. Fallen da nicht auch die Geduldeten drunter? Also wir haben jetzt beispielsweise einen Syrer oder einen Afghan. Der hat das gesamte Verfahren durchlaufen und das heißt, eigentlich ist er ausreisepflichtig. Er wird aber geduldet, weil die Verhältnisse in Syrien oder Afghanistan im Moment so sind, dass Deutschland daher nicht abschieben soll. Fällt er dann auch unter diese Regelung?
Also eine Duldung bedeutet ja unter anderem auch eine Aussetzung der Abschiebung. Also die Person ist ja eigentlich ausreisepflichtig, darf vorübergehend nicht abgeschoben werden. Das gibt nun mal unser Aufenthaltsgesetz so wieder. Nichtsdestotrotz kann man aber auch natürlich diese Phase entweder abwarten, bis dann letztendlich dann auch dort man ausreisepflichtig ist. Es gibt natürlich da oft auch die Abschiebehindernisse. Man hat keinen Pass oder das Herkunftsland nimmt die jeweilige Person nicht zurück. Oder wie man natürlich auch oft argumentiert hat mit dem Non-Refoulement-Prinzip, das Land der Herkunft sei nicht sicher. Aber auch da zielen wir ab. Also wir sagen natürlich auch mit dieser Rückführungsverordnung bei Nicht-Kooperation, auch mit den Herkunftsländern, können wir diese Person in Rückführungszentren vermitteln. Und dort wird dann letztendlich alles Weitere geregelt. Also man besorgt sich die Papiere von den Herkunftsstaaten. Oft ist aber auch die Identität nicht wirklich geklärt. Auch die Identität wird dort geprüft. Und das ist eine enorme Entlastung auch für unsere Kommunen.
Das sind also diese Rückführungszentren, modern auch Return Hubs genannt. Wo sollen die aufgebaut werden? Wie werden die ausgestattet?
Vorgesehen sind natürlich erstmal Abkommen. Abkommen entweder mit Maghreb-Staaten, aber vielleicht auch Bereich Balkan. Auch die Türkei wäre ein potenzieller Partner. Überall dort, wo halt auch bekannte Flüchtlingsrouten entlanglaufen. Balkan haben wir die drei bekannten Balkanrouten. Wir haben aber auch den Punkt, dass halt viele über Tunesien, Marokko und so weiter auch dort ihre Route über die Mittelmeerroute anstreben. Und das Ganze soll dann durch Abkommen verlaufen. Es soll eine Mischfinanzierung auch stattfinden. Das bedeutet, es gibt unter anderem einen EU-Fonds, dass er das mitfinanzieren soll. Aber auch die jeweiligen Mitgliedstaaten, die dorthin die illegalen Migranten überführen, sollen auch einen Teil bezahlen. Und es könnte sich auch nochmal erweitern, dass man zum Beispiel sagt, man könnte im Bereich der Entwicklungshilfe auch nochmal ein bisschen kreativer werden, dass man sagt, dass es lohnt sich auch für die jeweiligen Drittstaaten mit uns zu kooperieren. Das Ganze wird natürlich dann noch mehr ausgestaltet, jetzt auch im Verfahren des Trilogs, aber es zielt auf eine Mischfinanzierung hin.
Warum sehen Sie überhaupt die Notwendigkeit solcher Einrichtungen außerhalb der Europäischen Union?
Ganz einfach, weil unsere Kommunen überlastet sind. Wir haben nun mal das Phänomen in Deutschland, dass auch viele illegale Migranten, die dann letztendlich dann auch den Bescheid bekommen haben, dass sie ausreisepflichtig sind, untertauchen. Wir haben aber auch den Punkt, dass die Herkunftsstaaten oft nicht mit Deutschland kooperieren. Das bedeutet, wenn wir die jeweiligen Dokumente nicht haben, können wir nicht abschieben. Und dadurch haben wir lange Verfahren, die Verwaltungsgerichte sind überlastet und das bietet uns die Möglichkeit, die Kommunen zu entlasten, aber auch für die Leute, kann man auch so argumentieren, bessere Bedingungen zu schaffen. Also oft ist es ja so, sie warten dann hier, wissen nicht, wie es weiter vorangeht. Man hat dann natürlich jetzt einfach irgendwann ein Ziel und sagt, so, dort kannst du dich aufhalten, dort werden alle Dokumente beschafft. Und ein Sicherheitsaspekt ist es auch nochmal. Also wenn man sich an Iller Kirschberg erinnert oder auch Solingen, das waren vor allem Täter, die waren eigentlich ausreisepflichtig.
Also bei der Debatte wäre ich gerne dabei, wie Sie einem Menschen aus Syrien oder Afghanistan sagen, das ist doch auch für eine Chance für dich, wenn du jetzt in einem Lager in Albanien bist und nicht in Freiheit in Deutschland, wo du dich frei bewegen kannst. Denn darauf soll es doch hinauslaufen. Es sollen Länder gefunden werden, wie beispielsweise Albanien. Ruanda war bei Großbritannien schon im Gespräch, wurde schon vorbereitet. Und da werden die Menschen dann praktisch gefangen gehalten.
Der Punkt ist, auch bei dieser Rückführungsverordnung, jeder kann freiwillig wieder zurück in sein Land reisen. Das ist immer der Punkt. Also die Möglichkeit ist immer gegeben. Man hat auch eine Frist von 30 Tagen. Die können die illegalen Migranten nutzen und zurückgehen. Niemand muss in ein Rückführungszentrum bleiben. Es ist eine Verwaltungsebene, die vor allem natürlich zum Vorteil von Deutschland ist. Ja, ganz klar, aber dafür mache ich hier auch Politik.
Sie sprachen ja von 40.000 Menschen, die möglicherweise untergetaucht sind. Das ist auch die Zahl vom Informationsdienst Migration, vom Mediendienst Integration. Wenn aber der Ablehnungsbescheid kommt und dann 30 Tage Zeit ist, kann derjenige ja immer noch untertauchen. Dann geht er auch nicht in das Zentrum. Also bräuchte es da nicht eine viel größer angelegte, auch in Deutschland angelegte Reform, wo man sagt, sobald der Ablehnungsbescheid kommt, steht auch schon das Kommando der Polizei oder des Zolls oder der Bundespolizei vor der Tür und nimmt ihn mit und schickt ihn ins Lager. Müsste man nicht so weit gehen.
Das ist ein wichtiger Punkt. Also diese Rückführungsverordnung gibt uns ja auch die Möglichkeit, die Handys zu kontrollieren. Also auch auf der Ebene. Man hat auch ein Monitoring-System, das wird etabliert. Davor hat man ja Eurodac unter anderem dem Screening und so weiter. Das bedeutet auch, wir können natürlich viel schneller mit anderen Mitgliedstaaten kooperieren und herausfinden, ob diese Person, wenn sie untergetaucht ist, vielleicht dann wieder in Italien auftaucht und versucht, dort letztendlich einen Asylantrag zu stellen, dass man dort viel schneller diese ganzen bürokratischen Hürden übergeht. Aber erlauben Sie mir da eine Bemerkung. Das sind alles natürlich Phänomene, die können auch so in Zukunft stattfinden. Aber diese Rückführungsverordnung ist ein Schritt in die richtige Richtung, meiner Meinung nach. Da fehlt aber oft auch der politische Wille der einzelnen Mitgliedstaaten. Also wenn wir eine Regierung haben, die darauf anzielt, wie auch die SPD und die CDU und eigentlich in ihrem Koalitionsvertrag, dass wir zurückführen, dann wäre das alles möglich. Es fehlt oft der politische Wille und ich denke, das ist ein guter Hebel zu sagen, auch gerade von den Kommunen, die haben den Fokus darauf, viel schneller zu kontrollieren und ab den 30 Tagen natürlich dann auch die Person zurückzuführen und in Kooperation mit Frontex. Frontex soll mit eingebunden werden, wenn diese Phasen vorbei sind und natürlich auch mit der Polizei.
Geht es da auch um Abschreckung, also die Warnung an Ausländer, also kommt lieber nicht in die EU, ansonsten endet ihr vielleicht in einem Lager in Ruanda?
Schauen Sie, es geht vor allem darum zu zeigen, man kann uns nicht missbrauchen. Mein Vater kam selbst in den 70er Jahren als politischer Flüchtling nach Deutschland. Es geht letztendlich darum, ein Signal in die Welt zu setzen, derjenige, der auch nach dem Grundgesetz ein Anrecht auf politisches Asyl oder Asyl hat, der bekommt das auch in Deutschland. Aber derjenige, der ohne Dokumente herkommt, täuscht beim Alter, täuscht bei der Identität, der muss mit härteren Maßnahmen rechnen. Der muss damit rechnen, dass wir diese Person in Transit Hubs, also in Rückführungszentren bringen. Das ist auch ein Selbstschutz, dass man in Zukunft sieht, Deutschland ist kein Ausnutzerparadies.
Ähnliche Vorstöße gab es ja schon in Großbritannien mit Ruanda und in Italien mit Albanien. Das scheiterte aber dann an Entscheidungen von Gerichten. Und wirklich angelaufen sind die Projekte nicht. Wie wollen Sie das verhindern?
Ich glaube auch oft, da fehlt der politische Wille. Und ich denke, dass viele Mitgliedstaaten mit dieser Rückführungsverordnung mehr Mut bekommen. Sie sehen auch, es gibt eine Finanzierung von Seiten der EU. Es gibt diesen EU-Fonds, der dafür jetzt auch abgestellt wird. Das heißt, sie bezahlen das nicht komplett alleine. Und man wird auch mehr Frontex mit einbinden. Das ist auch mal ein ganz wichtiger Punkt. Also auch Frontex soll bei diesen Rückführungszentren eine zentrale Rolle spielen. Und ich denke, dass auch das Bewusstsein sich jetzt ändern wird, europaweit, dass es einen Hebel gibt, nämlich dass man viel mehr auf die Herkunftsstaaten gucken muss, viel mehr aber auch kooperieren muss mit Maghreb-Staaten, also wie ich es eingangs schon gesagt habe, mit Staaten, wodurch auch bekannte Flüchtlingsrouten laufen und dass jetzt auch der politische Wille dahinter steckt, auch von der Europäischen Union.
Also fehlte Giorgia Meloni einfach nur der politische Wille, nach Albanien abzuschieben?
Das waren ja auch Verwaltungsebenen, die sie da versucht haben zu verhindern. Aber jetzt haben wir ja auch noch mit dieser Rückführungsverordnung ja auch nochmal eine juristische Grundlage dafür. Das ist ja jetzt nun mal der Abschluss von der GEAS, diese Rückführungsverordnung, was ihr auch eher ein stärkeres Mandat gibt, solche Abkommen zu schließen, solche Rückführungszentren zu etablieren, für sie auch die Möglichkeit, Frontex aktiv mit einzubeziehen. Frontex muss aktiv mit einbezogen werden und hat dann auch die Aufgabe, wenn Italien sagt, sie wollen ein Abkommen mit Albanien haben.
Wenn ich so die politische Mengengelage richtig im Blick habe, dann sagen die Grünen ja seit Jahren, also das geht überhaupt nicht. Da gibt es dann die Flüchtlingskonvention und dann gibt es noch diese Regelung und jene Regelung. Und dann kann ich mich erinnern, dass Jens Spahn, also eher konservativer Flügel der CDU, gesagt hat, ja, wenn es solche Regelungen gibt, dann müssen die halt geändert werden. Würden Sie so weit gehen? Jens Spahn hat in dem Punkt auf jeden Fall recht, aber ich gehe noch weiter und sage, es tut uns leid. Europa ist voll. Deutschland ist voll, wir sind an der Grenze der Belastbarkeit und darum kann jetzt gar keiner mehr kommen. Würden Sie so weit gehen?
Also wir haben ja, und das war ja auch die Aussage eins von Alice Weidel, dass man natürlich in Deutschland erstmal wieder Herr der Lage werden muss. Und ich hatte es ja eingangs gesagt, wir kennen teilweise nicht mal die offiziellen Zahlen der illegalen Migranten. Und ich würde das auch begrüßen, dass man vielleicht sagt, für 5 Jahre nimmt man erstmal niemanden mehr auf, um alle Verwaltungsebenen abzuarbeiten. Die Verwaltungsgerichte sind überlastet, die Kommunen sind überlastet. Und einen Mechanismus zu finden, auch mit dieser neuen Rückführungsverordnung, Abkommen zu schließen, Rückführungszentren zu etablieren, neue Kooperation mit lokalen Ärzten, wie als auch mit der medizinischen Altersfeststellung und. Wenn man dann die Kontrolle wieder hat und wenn man bereit ist und zu sagen, wir sind letztendlich jetzt soweit, dann würde auch ich persönlich sagen, kann man natürlich wieder aufnehmen. Aber man muss genau gucken, wer hat ein Recht auf Asyl. Das System wurde in den letzten Jahren leider ausgenutzt. Es wurde ein Signal in die Welt herausgegeben, jeder kann nach Deutschland kommen. Jeder bekommt ab dem ersten Tag durch das Asylbewerberleistungsgesetz Geld. Das Asylbewerberleistungsgesetz gab es zu der Zeit, zum Beispiel als mein Vater gekommen ist, nicht. Das wurde erst in den 90er Jahren verabschiedet. Dort wurde alles lokal geregelt. Er hat Sachleistungen bekommen. Man musste eine Ausbildung machen. Man hat mit örtlichen Vereinen kooperiert, mit dem Roten Kreuz und so weiter. Und man hatte auch die Motivation, sich zu integrieren. Mit dem Stand, den wir heute haben, werden sich diese Leute nicht integrieren. Sie bekommen alles. Sie können in ihren Parallelgesellschaften bleiben und dort leben. Sie müssen teilweise nicht mal die Sprache sprechen und haben hier ein gutes Leben. Und das darf so nicht sein.
Wir haben jetzt also einen Beschluss des EU-Parlaments. Das geht jetzt in die anderen Institutionen und wird weiterverhandelt. Dann irgendwann gibt es einen großen Beschluss. Dann gibt es dagegen sicherlich Einsprüche von NGOs, die versuchen, das zu kippen. Dann müssen Länder gefunden werden, die mitmachen. Dann müssen diese Lager aufgebaut werden und dann müssen Ausländer dorthin gebracht werden. Wann, meinen Sie, wird es das erste Mal passieren, dass aus Österreich oder Deutschland ein Ausländer in einen Return Hub gebracht wird?
Also mir ist immer wichtig, dass man hier auch von illegalen Migranten spricht. Aber genau, Sie haben es schon erwähnt, jetzt beginnen die Trilogsverhandlungen. Also gestern hat schon die erste Trilogsverhandlung stattgefunden, also direkt nach der Abstimmung. Das Ganze wird sich jetzt ziehen bis zum Sommer. Und ich werde bei jeder Trilogsverhandlung dabei sein und werde beobachten können, ob der Rat und die Kommission diese neue Rückführungsverordnung von ISN, EKR, Patrioten und EVP abschwächen oder ob die Härte beibehalten wird. Es gibt für uns 3 Kernelemente in dem Ganzen, wo wir gesagt haben, das muss drin bleiben, ansonsten stimmen wir dem Ganzen nicht zu. Und dann könnte es dann im Sommer zur offiziellen Abstimmung kommen oder im Herbst. Dann beginnt der ganze Prozess. Da könnte man schon sagen, dass ab 27 die Mitgliedstaaten, das ist ja eine Verordnung, das heißt, es ist dann auch direkt geltendes nationales Recht, Anspruch haben auch auf diesen EU-Fonds, Anspruch haben, Frontex mit einzubeziehen. Ja, und dann kommt es natürlich auf den politischen Willen an. Also das war ja auch meine Motivation, als ich mitbekommen habe, dass die S&D, also die europäischen Sozialdemokraten, gesagt haben, sie wollen keine Rückführungszentren. Und obwohl die SPD und die CDU in ihrem Koalitionsvertrag ganz klar stehen haben, sie wollen jetzt an Rückführungen und alles, was dazu notwendig ist, da war für mich klar, okay, es wird eine Mehrheit von Mitte-Rechts geben. Und es kommt auf den politischen Willen an, ob unsere Regierung dann letztendlich auch dieses Werkzeug nutzt.
Aber bei der CDU haben Sie jetzt schon das Gefühl, dass da eine Kooperation ist und eine Umkehr eingeleitet wurde?
Ja, das ist sehr lustig, weil es fühlt sich gerade so ein bisschen an wie so eine einseitige Liebesbeziehung, ja. Also ich habe ja in dem ganzen Jahr mit François Bellamy zusammengearbeitet. Das ist der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der EVP-Fraktion, also der Fraktion der Europäischen Christdemokraten. Das ist der Vize von Manfred Weber. Und der hat ja auch bestätigt, dass er mit mir zusammengearbeitet hat. Und Manfred Weber hat ja überall behauptet, es gab keine Zusammenarbeit. Und obwohl sein Vize es sogar noch bestätigt hat, obwohl Charlie Weimers es bestätigt hat, obwohl Marieke Ehlers, also von den Patrioten, es bestätigt hat und obwohl auf diesen Alternativvorschlag EVP, ESN, also meine Fraktion, Patrioten und EKR steht und gerade ganz klar zu erkennen sind, dass es auch meine Amendments berücksichtigt wurden, also vor allem die medizinische Altersverstellung und vor allem auch der Punkt, dass man auf Herkunftsstaaten Druck ausüben muss auf der Ebene der Entwicklungshilfe und Handelspolitik. Das Dokument ist ja auch da. Das wurde überall schon veröffentlicht. Aber Manfred Weber bekommt nun mal Druck von Friedrich Merz, was sehr schade ist, weil es oft halt auch zeigt, dass man nur Politik macht für den öffentlich-rechtlichen Diskurs, für die Brandmauer. Und eigentlich hätte der gestrige Tag der CDU, CSU zeigen sollen, was alles Gutes möglich ist für unseren Kontinent, wenn es die Brandmauer nicht geben würde.
230.000 Menschen sind ausreisepflichtig. Diese Zahl hat der Mediendienst Integration mit Stichtag 31. Dezember erhoben. 191.000 von ihnen wurden aufgefordert, das Land zu verlassen, sind dem aber nicht nachgekommen. Das kann unterschiedliche Gründe haben, warum sie auch nicht abgeschoben werden. Sie sind derzeit geduldet. 41.000 haben ihre Duldung nicht verlängert. Ob sie in Deutschland untergetaucht sind oder Deutschland verlassen haben, ist nicht bekannt. Über diese Reform, die gerade auf europäischer Ebene angeschoben wird, haben wir gesprochen mit Mary Kahn, AfD-EU-Abgeordnete. Herzlichen Dank.
Vielen Dank für das Gespräch.